Deutschlandfunk Kultur. Zeitfragen. Das Feature. Die Amsel. Sie singt und kann beim zuhörenden Menschen dadurch ein komplexes Erleben auslösen. Ich empfinde etwas, ich denke etwas. Ein Akt des Bewusstseins. Auch wenn unklar ist, wie der genau zustande kommt und Uneinigkeit darüber herrscht, was Bewusstsein eigentlich genau ist, könnte man es als eine Kombination aus Denken, Wahrnehmen und Fühlen beschreiben. Ich habe eine Vorstellung von mir und meiner Umwelt. Hat die Amsel das auch? Früher hätte man gesagt, niemals, viel zu kleines Gehirn. Heute weiß man, dass Vogelhirne sehr leistungsfähig sind und dass sie den vorhandenen Platz dort einfach viel effektiver nutzen als Säugetiere. Es gibt verschiedene Indikatoren, die das Bewusstsein von Tieren anzeigen. Gedächtnis, Lern- oder Emotionsfähigkeiten etwa. Und während bei Vögeln schon länger daran geforscht wird, findet das bei anderen Tieren, die alltäglich mit uns leben, erstaunlicherweise erst seit kurzem statt.
Das Bewusstsein der Tiere. Überdenkende, planende und fühlende Schweine und Bienen. Von Marco Pauli.
Hey, you look ready for the pigs.
Yes.
Liza Moskowais holt mich ab. Sie beschäftigt sich mit Schweinen, genauer deren Sozialverhalten. Dieses gilt als wichtiger Aspekt bei der Frage nach dem Bewusstsein. Wir befinden uns in den Stallungen des FBN, des Forschungsinstituts für Nutztierbiologie in Dummersdorf in der Nähe von Rostock. Das gibt es schon seit 75 Jahren. Früher ging es hier vornehmlich darum, die Produktivität zu steigern, also mehr aus den Tieren herauszuholen. Heute geht es hier auch darum, das Wohl der Tiere zu steigern. Wenn die bisher vernachlässigten kognitiven Fähigkeiten von Nutztieren untersucht werden, von Ziegen, Kühen und Schweinen, sollen ihre Bedürfnisse besser verstanden werden, um dadurch bessere Haltungsbedingungen zu schaffen. Die Verhaltensforscherin ist mir sympathisch, binnen Sekundenbruchteilen entschieden. Wie schreiben es Susan Schneider und Max Fellmans in ihrem Standardwerk The Blackwell Companion to Consciousness? Die bewusste Erfahrung zählt gleichzeitig zum vertrautesten, aber auch zum geheimnisvollsten Aspekt unseres Lebens. Ich folge Liza Moskowais zunächst durch die alten Stallanlagen. Lange Gänge, Ausmaße nicht zu erahnen, laute große Tiere und heftiger Geruch. In der neuen Versuchsanlage ist es hell und erfreulich geruchsneutral. Im hinteren Teil des mit Stroh ausgestatteten, etwa 20 Quadratmeter großen Stallraumes tummeln sich kleine Schweine. Sie schauen aufmerksam rüber, als wir reinkommen. Einige weichen ängstlich zurück und klettern dabei manchmal lustig übereinander. Die 10 Ferkel tragen Nummern auf ihren Rücken. Heute wird erstmals ein Versuch mit ihnen gemacht, sagt Liza Moskowais. Als ich dazu etwas nachfragen will, ertönt natürlich meine Stimme. Woraufhin die Schweine in eine Ecke ihres Stalls rennen.
It's okay.
Yeah, it was just my voice, I think.
Yeah, you have a deeper voice. It's okay. They'll get used to it. So now they're relaxing.
Die gewöhnen sich daran. Sehen Sie, sie entspannen sich schon. Das erkennt man daran, dass sie mit den Schwänzchen wedeln. Da, Nummer 3. Das machen sie ganz ähnlich wie Hunde.
Liza Moskowais möchte herausfinden, ob die Schweine es schaffen, 2 im Moment noch versteckte Türen zu kleinen Stallnebenabteilen zu öffnen, indem sie mit ihren Schnauzen einen Hebel hochheben. Ich helfe bei dem Versuch, indem ich bei 3 das Tor hochziehe, das eine der beiden Türen verdeckt. Liza Moskowais steht mir gegenüber, um das andere Tor hochzuziehen.
On 3.
1, 2, 3.
Jetzt sind die beiden Türen erstmals zu sehen. Die wieder in die Ecke geflüchteten Schweine schauen sehr aufmerksam zu uns, dann zu den Türen. Nach ein paar Sekunden bewegt sich Ferkel Nummer 4 vorsichtig in Richtung der Tür, die Liza Moskowais offengelegt hat. 1 und 8 folgen. Mehrere Ferkel machen sich nun an den Verschluss. Sie setzen gezielt ihre Schnauzen ein, bis es dann soweit ist. Nummer 4 hebt den Hebel nach oben, sodass die Tür geräuschvoll auffliegt.
Good job, guys. 1 minute. Not bad. Nothing scary. So I think they're scared because the door swinging open.
Ich bin überrascht. Liza Moskowitz überhaupt nicht. Schon beim Vorgängerprojekt Let Me Out, das sich wie dieses Projekt auch mit dem helfenden Verhalten von Schweinen beschäftigt, haben die Ferkel das alle gut hinbekommen. Das Türöffnen ist Teil 1 der Untersuchung.
The week after that, then the following week after we knew that pigs could open doors, that's when we did the actual experiment.
Nachdem wir wussten, dass Schweine Türen öffnen können, haben wir in der Woche danach das eigentliche Experiment durchgeführt. Wir haben da zufällig ein Schwein aus der Gruppe rausgenommen und in einem der beiden Abteile isoliert. Das ist für junge Schweine sehr stressig. Die wollen nicht von ihrer Gruppe getrennt werden. Sie finden dort Trost und Sicherheit. Die Schweine draußen konnten frei entscheiden, wie sie auf diese Situation reagieren. Es zeigte sich, dass sie in 85% der Fälle ihren Gruppenmitgliedern halfen. Das heißt, sie öffneten diese Tür zuerst. Normalerweise blieb die Tür zum leeren Abteil die ganze Zeit über geschlossen.
The door to the empty compartment would stay closed the whole time, and it was only the door to the compartment with the trapped pig that was open.
Manchmal hat es 30 Sekunden gedauert, manchmal 15 Minuten, bis sie freigelassen wurden. Wie schnell es ging, hing auch davon ab, mit welcher Vehemenz danach verlangt wurde.
Wenn die gefangenen Schweine quiekten, schrien oder gegen die Abteilwand sprangen, dann wurden sie schneller und mit größerer Wahrscheinlichkeit freigelassen als die Schweine, die nicht so aufgeregt zu sein schienen.
Eine geradezu bewusstseinserweiternde Entdeckung.
Denn es deutet darauf hin, dass die Schweine gezielt geholfen haben, als sie merkten, dass das eine Schwein Hilfe brauchte, weil es durch die Notlage darum gebeten hat.
In den neuen Versuchen geht es darum, diese Vermutung zu bestätigen. In dem anderen Abteil wird nun noch ein rotierender Ball installiert, eine neue Attraktion, um zu sehen, ob die Schweine nun vielleicht doch lieber diese Tür öffnen, anstatt zu befreien. Ich merke, dass es mir fast unangenehm ist, nach den Zielen dieser Forschung zu fragen, denn es erscheint ja so schon sinnvoll genug, mehr über das Wesen dieser Tiere zu erfahren, die wir sonst nur nutzen.
Das Ziel der angewandten Forschung besteht darin, die Menschen dazu zu bringen, anders über Schweine zu denken, zu verstehen, dass Schweine sehr sozial sind, dass sie soziale Bedingungen brauchen, wo sie vielleicht auch zusammenarbeiten können, sich gegenseitig helfen können, dass diese Dinge für die Schweine eine Bereicherung darstellen. Alles, was wir hier gemacht haben, waren 90 mal 90 cm große Boxen mit einer Tür zu bauen, was wirklich einfach ist. Es ist nicht sehr kostspielig, braucht nicht viel Platz, aber es bietet den Schweinen eben eine große Bereicherung.
Bei den neuen Versuchen werden zusätzlich zu den genauen Beobachtungen auch Speichelproben von den Tieren genommen und ihre Herzfrequenzen gemessen.
Es gibt Marker, von denen wir wissen, dass sie bei Menschen auftreten, wenn sie anderen helfen. Nämlich Veränderungen in der Herzfrequenzvariabilität und oft ein Anstieg des Botenstoffs Oxytocin. Danach können wir auch bei den hilfsbereiten Schweinen suchen und sie mit Schweinen vergleichen, die nicht so sehr helfen. Und es wäre wirklich interessant, ob Schweine physiologisch gesehen ähnliche Reaktionen zeigen wie Menschen, wenn sie hilfsbereit sind.
Pigs have similar responses as humans when they're being helpful.
Und das ist das Ziel der Grundlagenforschung, die Evolution der Empathie zu verstehen.
Das Teilen von Gefühlen mit anderen, das Verstehen der Gefühle anderer, diese Dinge tauchen nicht wie auf magische Weise bei Menschen und anderen Primaten auf, die höhere kognitive Fähigkeiten haben. Sie sind in irgendeiner Form auch bei den Tieren vorhanden, die evolutionär älter und nicht so eng mit uns verwandt sind. Das finde ich an sozialen Beziehungen und emotionaler Verbundenheit mit anderen so interessant. Das ist wirklich uralt und gilt nicht nur für Menschen, nicht nur für Primaten.
This is really ancient. This is not just humans, not just primates.
Liza Moskowitz hat früher die sozialen Beziehungen von Schimpansen untersucht. Lassen sich die Fähigkeiten von Schweinen und Primaten vergleichen?
I mean, primates are much
Primaten sind natürlich stammesgeschichtlich viel enger mit uns verwandt. Wir haben vor viel kürzerer Zeit einen gemeinsamen Vorfahren mit Primaten gehabt als mit Schweinen. Sie haben auch größere Gehirne und auch kognitive Fähigkeiten, die Schweine mit Sicherheit nicht haben. Aber es gibt definitiv gemeinsame Fähigkeiten.
Wie etwa die Emotionsfähigkeit. Bei Tieren Emotionen zu erforschen, galt in der Wissenschaft lange als unseriös. Schon Descartes rückte Tiere in die Nähe von Maschinen, denen es nicht möglich ist, Empfindungen zu haben. Erst mit neurowissenschaftlichen Methoden wurde erkannt, dass alle Säugetiere über Hirnareale verfügen, die am Entstehen von Emotionen beteiligt sind. Bei allen leuchten also die gleichen Areale, bei zum Beispiel bedrohlichen Situationen. Auch in Fischen, Amphibien, Reptilien und Vögeln sind sie vorhanden. Unbekannt ist, inwieweit die Tiere die Emotionen auch empfinden, ob der Auslösung von Angst also auch ein komplexes Erleben folgt. Die Schweizer Psychologin Karin Hediger sagte, das Tier weiß um seinen Körper und seine Empfindung, aber es weiß nicht, dass es das weiß. Ein großer und wichtiger Bereich bei der Untersuchung des Bewusstseins liegt auf den kognitiven Fähigkeiten von Tieren. Lernen sie aus Erfahrungen, können sie Probleme lösen und erkennen sie Objekte, Personen oder andere Tiere.
Der Hauptfokus hier bei uns liegt tatsächlich zu untersuchen, wie Ziegen hier, Zwergziegen im Speziellen, ihre Umwelt wahrnehmen, wie sie diese verarbeiten und wie sie aufgrund dessen dann bestimmte Entscheidungen treffen.
Sagt Christian Navroth, Verhaltensforscher am FBN, mit dem ich gemeinsam das Haus der Zwergziegen betrete. Einige Abteile nebeneinander, in jedem große und sehr kleine Ziegen.
Was Sie auf der linken Seite sehen, ist das Haltungsabteil. Das heißt, hier sind jetzt gerade die Mütter mit den kleinen Ziegenlämmern.
Christian Navroth ist in einem Social-Media-Kanal als Goats That Stare, also als starrende Ziegen, unterwegs. Die Tiere kennen ihn. Eine rumst gegen die Stalltür.
Was fürs Herz, das Ganze.
Ja. Die wollen einfach Hallo sagen.
Ja. Die meisten oder viele von den Tieren sind natürlich auch schon gewöhnt, dass sie interagieren. Das heißt, die Muttertiere hier, die drin sind, sind es gewohnt, dass sie mal ab und zu Leckereien von uns bekommen, dass wir mit ihnen interagieren, versuchen mit ihr machen. Und dementsprechend sind sie halt auch nicht mehr sehr scheu, wenn wir uns jetzt zum Beispiel hier der Tür nähern.
Mit dem neuesten Versuch soll herausgefunden werden, ob Ziegen sich prosozial verhalten, ob sie also selbstlos anderen Ziegen helfen oder nutzen. Die dafür aufgebaute Versuchsanlage draußen hinter den Ställen erinnert an ein Kunstobjekt, einen Pfahl mit einem langen, beweglichen Galgenarm. An der einen Seite hängt über einen Zaun reichend ein Futterspender, an der anderen Gewichte. Darunter ist eine Trittplatte für die Ziegen.
Das heißt, wenn die Tiere auf die Trittplatte steigen, dann senkt sich der lange Arm und ebenfalls der Futterspender ganz am Ende.
Die Frage ist, betritt eine Ziege freiwillig die Trittplatte und bleibt dort stehen, um so einer anderen Ziege Futter zu geben, auch wenn sie selbst keines bekommt. Die Versuche dauern noch an, doch die ersten Ergebnisse deuten darauf hin, dass es dieses selbstlose Verhalten bei Ziegen gibt.
Sie machen es tatsächlich regelmäßig über längere Zeit. Wenn wir das Futter aus dem Spender rausnehmen, machen sie es weniger, obwohl sie selbst gar kein Futter bekommen. Das heißt, die Futtergabe auf der anderen Seite scheint einen Einfluss darauf zu haben, wie oft sie auf diesen Apparat springen.
Es wird weiterhin untersucht, in welchen Fällen die Ziegen prosozial agieren, ob zum Beispiel dominanten Tieren mehr Futter spendiert wird als anderen. Die Ziele der Forschung sind klar umrissen.
Sind die Tiere prosozial? Wenn sie prosozial sind, haben sie vielleicht Spaß daran, prosozial zu sein? Und kann man ihnen, wenn man ihnen die Möglichkeit gibt, prosozial zu handeln in ihrer Haltungsumwelt, dementsprechend auch wieder das Wohlbefinden etwas steigern, indem man ihnen einfach Möglichkeiten zur besseren sozialen Interaktion gibt.
Bei einem anderen Versuch werden das Lernverhalten, das Gedächtnis und die Problemlösungsfähigkeiten der Ziegen untersucht. Dafür lernen sie von klein auf, mit ihrer Schnauze einen Touchscreen zu bedienen, Lernautomat genannt, jeweils in einem etwas abseits liegenden Bereich der Ställe aufgestellt. Auf diesem werden den Tieren Ziegengesichter präsentiert, manche aus der eigenen Gruppe, manche unbekannt. Die Ziegen müssen per Schnauzenstupser die bekannten Gesichter identifizieren und erhalten als Belohnung Wasser aus einem an das Gerät angeschlossenen Spender. Die dazugehörige Untersuchung zeigt, dass es durchaus Anzeichen dafür gibt, dass die Tiere Gesichter als bekannt und unbekannt einordnen können. Und die Aufgabe scheint zu gefallen, denn auch wenn es weitere Wasserquellen im Stall gibt, wird der Automat aufgesucht.
Die Tiere sind zu einem Drittel der Zeit immer noch in den Automaten gegangen, um dann von dort Wasser zu trinken, anstatt sich einfach das Wasser für Umme quasi aus der Tränke zu holen. Das heißt, das scheint es einen Mechanismus zu geben, dass die Tiere tatsächlich, ähnlich wie wir Menschen, nicht unbedingt alles einfach umsonst haben wollen, sondern teilweise auch für etwas arbeiten möchten, um dann halt ein bestimmtes Ziel zu erreichen.
Oder ich hatte jetzt gedacht, dass es denen einfach auch Spaß macht, mit dem Apparat zu
arbeiten. Genau, das ist dann der Mechanismus, der dazu führt, wieso man das dann macht, dass man halt eine bestimmte Aktion ausführt, damit man halt dann das Wasser dafür bekommt. Und dass das halt natürlich eine gewisse Art von Umweltanreicherung ist, dass den Tieren Spaß macht, die nicht mehr Langeweile haben, die etwas machen können, sie Kontrolle über ihre Umwelt haben und auch eine gewisse Vorhersagbarkeit haben. Sie wissen, okay, ich weiß, wie ich das zu lösen habe oder ich habe jetzt herausgefunden, wie ich das zu lösen habe und ich weiß, wenn ich das richtig löse, dann bekomme ich das Wasser, was ich jetzt trinken möchte.
Kurzum, die Haltungsumwelt wird verbessert. Irgendwann vielleicht.
Das ist natürlich alles Zukunftsmusik. Im Moment denkt kein Landwirt daran, dass er sich ein Rätselcomputer für die Ziegen oder für die Tiere, die er hält, in die Haltungsabteile stellen kann. Aber die Richtung ist auf jeden Fall ein extrem interessanter Aspekt für die Zukunft, wie wir es vermeiden können, dass die Tiere halt tatsächlich unter den wenigen Möglichkeiten, die sie zur Interaktion in den Haltungsabteilen haben, sie darunter leiden.
Nutztiere wie Schweine und Ziegen benötigen eine interessantere Lebensumgebung, denn ihre kognitiven Fähigkeiten sind entgegen mancher Zuschreibungen ausgeprägt und verlangen danach. Seit mehr als 100 Jahren beschäftigt man sich in der Forschung mit den geistigen Fähigkeiten von Tieren. Doch erst mit der Forschung von Jane Goodall in den 1960er Jahren gelang so etwas wie ein Durchbruch. Die heute 90-jährige Verhaltensforscherin zeigte damals, dass Schimpansen Äste so bearbeiten, dass sie mit ihnen nach Termiten stochern können, dass sie also in der Lage sind, Werkzeuge zu schaffen und zu nutzen. Viele Arten nutzen Werkzeuge. Dazu gehören Krähen, Schimpansen und Elefanten. Alle genannten bestehen auch den Spiegeltest, der vor gut 50 Jahren erfunden wurde. Tiere, die zeigen, dass sie sich im Spiegel selbst erkennen, sind sich ihrer selbst bewusst, so die menschliche Theorie. Auch Fische und Schweine haben im Spiegel Flecken auf ihrem Körper entdeckt und versucht, diese zu entfernen. Kognitive Fähigkeiten entwickeln sich in komplexen Sozialgefügen besonders gut, denn in solchen ist man auf sie angewiesen.
Dass ich verstehe, wie ein anderes Gruppenmitglied zu einem weiteren anderen Gruppenmitglied steht, wie sich da das verändert, wie sich da vielleicht die Rangordnung ändert oder ob die vielleicht jetzt plötzlich eine Allianz schmieden gegen mich.
Ludwig Huber, Professor für vergleichende Kognitionsforschung an der Universität Wien.
Also das sind immer wesentlich umfangreichere Beziehungsnetze, um die es da geht, die ein Tier in der sozialen Gruppe verstehen muss, lernen muss, aufpassen muss, aufmerksam sein muss, ein ständiges Monitoring braucht und so weiter. Das hat dazu geführt, dass es tatsächlich die dominante Theorie für die Evolution von Kognition ist, dass man sagt, es ist die soziale Intelligenz mehr als die technische Intelligenz.
Auch Bienen und Hummeln sind soziale Wesen. Berühmt ist ihr Schwänzeltanz, mit dem die Kundschafterbiene den anderen durch Bewegung mitteilt, was für Nahrung sie gefunden hat, welche Qualität sie hat und wo genau sie zu finden ist. Die Fähigkeit dazu ist angeboren, doch um möglichst genau tanzen zu können, müssen sie erfahrenen Tänzern zuschauen, also von ihnen gelernt haben. Tiere, die lernen können, zeigen mehrere kognitive Fähigkeiten. Gedächtnis, Aufmerksamkeit, Problemlösung und Entscheidungsfindung zum Beispiel. Lars Chitka ist Professor für Sinnes- und Verhaltensökologie an der Queen Mary University in London. Der deutsche Biologe und Entomologe beschäftigt sich mit den geistigen Fähigkeiten von Bienen und Hummeln und hat mit seinen Versuchen zum Beispiel nachgewiesen, dass Bienen zählen können und sie über detaillierte Erinnerungen verfügen.
Und das haben mich immer wieder auch mal Studenten gefragt, wenn die denn so schlau sind, haben sie denn auch Gefühle? Und das kam mir immer nach einer etwas absurden Fragestellung vor und einer Fragestellung, bei der ich dachte, das ist eigentlich gar nicht erforschbar. Und deswegen habe ich das immer so abgetan.
Dann hat die Arbeitsgruppe einen Versuch entwickelt, um herauszufinden, ob Hummeln lernen können, bestimmte Fressfeinde zu erkennen und sie in der Zukunft zu vermeiden. Dafür haben die Wissenschaftler Krabbenspinnen nachgebaut. Spinnen, die in der Natur die Farbe von den Blüten, auf denen sie lauern, annehmen. Zwei Arme der Plastikspinne waren mit kleinen Schwämmen versehen, mit denen die Hummeln kurz festgehalten und dann wieder losgelassen wurden. Die festgehaltenen Hummeln verhielten sich nach dieser Erfahrung fortan auffällig.
Sie waren also sichtbar nervös, haben vor jeder einzelnen Blüte auch noch Tage nach solchen Attacken sehr lange hin und her gescannt, bevor sie sich entschieden haben, dass das ja sicher sein könnte. Aber was ganz besonders erstaunlich war, war dieses Verhalten von sogenannten False Alarms, also falschen Alarmen, wo sie eine komplett sichere Blüte inspiziert haben und dann weggeflogen sind. Und da war gar keine Spinne drauf. Und in dem Fall haben sie sich dann wirklich benommen, als ob sie ein Gespenst gesehen hätten. Also als ob da eine Bedrohung war, die sie eigentlich nur aus ihrer Erinnerung hervorgerufen haben und die tatsächlich gar nicht vorhanden war. Und das sah uns tatsächlich so aus, als ob da, naja, zumindest schlampig formuliert, sowas wie eine posttraumatische Stressbelastung vorlag. Nun war das noch keine formelle Diagnose von so einem Phänomen, aber das deutete in die Richtung einer Art Gefühlswelt.
Ein immer noch neuer Ansatz bei der Erforschung des tierischen Bewusstseins ist die Anerkennung von Individualität. Lange Zeit wurde in der Forschung nur mit durchschnittlichen Merkmalen von Arten gearbeitet. Doch die Tiere verhalten sich nicht alle gleich. Das zeigt sich auch bei den Versuchen, die das Team um Lars Chitka unternimmt.
Das bezieht sich auf die Geschwindigkeit, mit der sie Dinge lernen und behalten, aber auch in Bezug darauf, wie offen sie gegenüber neuen Gegenständen sind, die sie noch nicht gesehen haben. Manche sind ganz neugierig, andere sind eher reserviert, wenn man ihnen was Neues präsentiert. Auch beim Entscheidungsverhalten.
Wenn die Bienen etwa die Aufgabe erhalten, Blüten herauszufinden, hinter denen eine Belohnung auf sie wartet, geben sich manche mehr Mühe, andere weniger.
Und es gibt manche Tiere, die ganz schlampig sind, die wählen immer ganz schnell und machen aber auch viele Fehler. Und es gibt andere Tiere, die sehr sorgfältig sind und ganz langsam auswählen. Und auf Kosten dieser erhöhten Zeit machen sie aber dann auch bessere Entscheidungen. Und das ist nicht nur in einem Schnappschuss der Fall, sondern wenn man dann die gleichen Tiere wiederholt testet, auch an mehreren Tagen, dann zeigt sich, dass diese Art von Strategie individuell konsistent ist.
Selbst der Amazonenkerbfling, der Amazon Molly, ein kleiner Fisch, der sich selbst klont, bei dem das Genom der Nachkommen dem der Mutter entspricht, zeigt Individualität. Vom ersten Tag an sind einige der Klone aktiv und sozial und schwimmen weit weg auf der Suche nach Nahrung, während andere lieber an einem Ort bleiben und dort nach herumfliegendem Futter schnappen. Bienen haben eine vergleichbare Körpergröße. Wie schaffen sie es, mit ihrem ja doch ziemlich kleinen Gehirn individuell und intelligent zu agieren?
Es ist ja so, dass diese Gehirne zwar klein sind, aber das ist natürlich alles sehr, sehr elegant miniaturisiert. Es ist zwar so, dass die Zahl der Nervenzellen bei Bienen und Hummeln relativ gering ist, also es ist wahrscheinlich so etwa 1 Million Neuronen, aber jede einzelne davon hat halt bis zu 10.000 Kontakte mit anderen Nervenzellen. Jeder einzelne dieser Kontaktpunkte ist zumindest theoretisch erstmal plastisch und kann sich verändern durch Erfahrungen. Und wenn man sich dann die Komplexität dieser Verdrahtung zumindest in Ansätzen vor Augen führt, wird klar, warum wir als Wissenschaftler immer noch keinen kompletten Zugang dazu haben, wie komplex das gesamte Verdrahtungsdiagramm eigentlich ist.
Das sind vielleicht die aufsehenerregendsten Befunde überhaupt, weil man hier ja auch mit Lebewesen zu tun hat, die nicht nur sehr weit von uns in der Verwandtschaft sozusagen entfernt sind, sondern weil sie auch ganz andere Gehirne haben als wir.
In seinem Sachbuch »Das rationale Tier« zeigt Ludwig Huber mit einer vierstelligen Anzahl von Zitaten aus wissenschaftlichen Studien, dass man vielen nichtmenschlichen Lebewesen Bewusstsein in einem anspruchsvollen Sinn zugestehen kann.
Dass sie auch in einer gewissen Art und Weise rational sind, dass sie also Entscheidungen treffen, die effizient sind und die ihr Überleben fördern, also eine Art von praktischer Rationalität, und dass dabei auch das Gefühl, die Emotion auch eine Rolle spielen.
Der Sitz des Nervensystems ist dabei nicht entscheidend. Oktopusse etwa gebrauchen Werkzeuge, planen ihr Verhalten, täuschen Artgenossen, spielen gerne und können zählen. Sie gelten als die intelligentesten Weichtiere. Ihre Neuronen befinden sich dabei hauptsächlich in den Armen. Es gäbe ohnehin nicht das eine Bewusstsein, das eine Gehirn, so Ludwig Huber.
In der Bewusstseinstheorie gibt es eben so Begriffe wie Protobewusstsein und Primärbewusstsein. Also das sind also Annäherungen an eine Art graduelle, abgestufte Art von Bewusstsein im Laufe der Evolution. Und es ist nicht das Bewusstsein des Menschen schlagartig entstanden oder gar vom Himmel gefallen, sondern ist evolutionär entstanden und hat sich weiterentwickelt als Vorformen.
Davon geht auch Walter Veit aus, der an den Schnittstellen von Philosophie, Kognitions- und Biowissenschaften forscht. In seinem 2023 erschienenen Buch A Philosophy for the Science of Animal Consciousness beschreibt er eine Idee davon, wie Bewusstsein entstanden sein könnte und wie es sich dann weiterentwickelt hat. Der Ursprung könnte demnach im Kambrium liegen, eine Zeitspanne der Erdgeschichte vor 500 Millionen Jahren, gekennzeichnet von einer explosionsartigen Zunahme der Lebensformen. Plötzlich gibt es eine große Konkurrenz unter den Arten, die neue Fähigkeiten erforderte. Hier könnte die, nach Veit, minimalste Form des Bewusstseins entstanden sein. Das bewertende Erleben. Zum Beispiel, ich muss diesem Tier da ausweichen. Daraus könnte sich die sensorische Erfahrung und aus dieser dann das Ich-Bewusstsein entwickelt haben. Und aus diesem wiederum später die Identifikation anderer Individuen sowie Erfahrungen über die Zeit hinweg. Also dieses Individuum da habe ich doch schon gestern getroffen. Veits Ansatz ist ein darwinistischer, in dem Bewusstsein keine mysteriöse Alles-oder-Nichts-Eigenschaft ist, sondern ein evolutionär entwickeltes, vielschichtiges Phänomen. Im Alltag hervorgebracht durch Nervensysteme, und in der Komplexität vorhanden, wie es die jeweilige lebensgeschichtliche Umwelt eines Organismus bisher verlangt hat.
Jede Spezies hat ein unterschiedliches Set von Aufgaben. Und das müssen wir uns bewusst sein. Und Evolution ist eben nicht ein linearer Vorgang. Es wurde mal bezeichnet von der Amöbe zu Einstein, so in einem Pfeil nach oben, sondern wir müssen uns Evolution immer als einen sehr, sehr, sehr stark verästelten Strauch vorstellen. Das kommt der Sache viel, viel näher. Und auf diesem Strauch, am Ende sozusagen der aller kleinen Ästchen am Strauch, ein ganz kleines Ästchen, da sitzt der Mensch. Und dann gibt es Millionen anderer Ästchen.
Der Mensch auf seinem Evolutionsast sitzend behandelt die Tiere nebenan ungewöhnlich ungleich und manipuliert dabei das eigene Bewusstsein. Wenn es um den eigenen Fleischkonsum geht, werden kognitive und emotionale Fähigkeiten von Tieren ausgeblendet bzw. geradezu verneint. Studien zeigen, dass die meisten Menschen sich dagegen sträuben, Tiere zu essen, die als intelligent gelten. Das wiederum führt aber zu einer Denial-Strategie, also dazu, dass Menschen Tieren, die sie essen, den Verstand einfach absprechen, Wissen darüber manipulieren, strategisch verzerren oder ignorieren. Vielleicht ein Grund dafür, dass bisher so zögerlich zu den Fähigkeiten und Emotionen von Nutztieren geforscht wird. Man will sie weiterhin unbesorgt essen.
Ich habe mit Schweinen und Hunden gearbeitet. Wir machen ähnliche Tests, wir finden ähnliche Sachen. Und ich sage immer, das eine Tier landet am Sofa, das andere am Teller. Und das ist eine absolute Schizophrenie.